Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung, in Ihrer Reihe zu sprechen. Da Sie schon so viele Vorträge über Rousseau gehört haben, habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht interessant, wie das ja auch manche andere in dieser Reihe tun, Rousseau in einen Kontext zu stellen und nicht nur über Rousseau zu sprechen, der Ihnen vielleicht ja sogar schon zum Hals heraus oder zum Kopf hinaushängt. Deshalb eben nicht nur Rousseau, sondern auch andere Dinge und ein systematisches Motiv, das mich hier beschäftigt. Ein systematisches Motiv, das ich zunächst historisch situieren will. Ich will nämlich eine Figur der Vergessenheit entreißen, die eine zentrale Rolle in der Geschichte, vor allen Dingen der politischen Philosophie, gespielt hat. Und wenn man diese Figur näher betrachtet, legen sich einige Änderungen im Konstruktionswerk dieser politischen Philosophie nahe, wie ich meine. Diese Figur taucht auf in Texten von Hobbes, Rousseau, Helvetius, Diderot, Victor Hugo, der nun kein politischer Philosoph ist, Alexis de Tocqueville, Karl Marx und einigen anderen, zum Beispiel noch Sigmund Freud. Und diese Figur trägt immer den gleichen Namen, nämlich den Namen Puer Robustus. Es ist also ein kräftiger Knabe, der als Wunsch- oder Schreckbild, als Leitfigur oder Angstgegner die Geister fast so heftig angezogen hat, wie das Licht die Motten. Bloß haben sich die Geister an dieser Figur nicht verbrannt, sondern vielleicht erwärmt. Die eigentliche Initialzündung zu diesem intellektuellen Feuerwerk mit diesen illustren Namen, auf die ich heute nur auswahlweise eingehe, erfolgt im 17. Jahrhundert. Seinen ersten großen Auftritt hat dieser Puer Robustus in einem Text von Thomas Hobbes im Jahre 1647 in dem Vorwort zur zweiten Auflage von De Cive vom Bürger. In diesem Vorwort heißt es, der Vir Malus sei fast dasselbe wie ein Puer Robustus, vel vir animo puerili. Die zu Hobbes Zeiten angefertigte englische Übersetzung lautet, a wicked man is almost the same thing with a child grown strong and sturdy, or a man of a childish disposition. Oder auf Deutsch, ein böser Mann gleicht so ziemlich einem kräftigen Knaben oder einem Manne mit kindischem Sinn. Ich komme auf Hobbes gleich noch einmal zurück. Den vorerst letzten auffälligen Auftritt, den ich Ihnen doch nicht vorenthalten will, hat der kräftige Knabe in Peking im Frühjahr 1957. Es war dies eine der raren Phasen ideologischen Tauwetters im maoistischen China, bekannt unter der Überschrift die 100-Blumen-Bewegung. Mao hatte aufgerufen, lasst 100 Blumen blühen, jeder soll auf seine Weise blühen, und die Studenten der Universität Peking nahmen ihn beim Wort. Einer der Wortführer erstellte eine Wandzeitung und begann diese mit einem Heraklit-Zitat, wonach, Zitat, die Regierung der Stadt an bartlose junge Männer übergeben werden solle. Zitat Ende, unterschrieb dieses Poster mit Puer Robustus et Maliciosus in Latein. Kurz danach wurde dieser Student Tan Tian Rong, das spreche ich jetzt falsch aus, verhaftet und verurteilt. Sie werden sich fragen, wie Tan Tian Rong auf Hobbes Puer Robustus gekommen ist. Nun, über den Umweg über Friedrich Engels. Und das Heraklit-Zitat hatte er von Hegel. Also verrückte Konstellationen. Darauf kann ich jetzt aber nicht eingehen heute. Sie merken, hierhin und dorthin hat es den kräftigen Knaben verschlagen, vom London des 17. in das Peking des 20. Jahrhunderts und überdies noch an zahlreiche andere Orte. Was irritierend, überraschend ist, ist, dass diese Geschichte komplett unerforscht ist und dass es keine einzige Arbeit über den Puer Robustus in der Philosophie gibt. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Deshalb bilde ich mir jetzt ein, ich erzähle Ihnen etwas, was Sie noch nicht wissen. Wenn der kräftige Knabe nicht so burschikos daherkäme, könnte man ihn geradezu zu den grauen Eminenzen der Ideengeschichte zählen. Es handelt sich meines Erachtens nicht um eine Rand, sondern um eine Schlüsselfigur. Der kräftige Knabe steht für ein systematisches Problem, das die genannten und viele andere Autoren umtreibt. Die Frage, um die sie ringen, haben sie gemeinsam. Ihre Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. In den Streit, in den sie geführt haben, sind wir noch heute verwickelt. Die Umrisse des systematischen Problems, um das es geht, zeichnen sich ab, wenn man das semantische Feld kartiert, auf dem sich dieser kräftige Knabe bewegt. Und dieses Feld ergibt sich aus den wenigen Worten, die Hobbes verwendet. Vir malus puer robustus, das ist die Gleichung, die er aufstellt. Also, es werden zwei Eigenschaften eingeführt, die einem Menschen zukommen, und es wird eine Unterscheidung gemacht. Da ist zum Ersten das auffälligste und zugleich sperrigste Wort in Hobbes Diktum, robustus sei der Knabe, heißt es. Nun, die Lexika bieten für robustus die ganze Bandbreite von Stärke, Kraft, Macht und so weiter auf. Eben die englische Übersetzung strong and sturdy, also störrisch oder sozusagen starkköpfig, auch irgendwie sperrig sozusagen. Man kann sagen, die Semantik des Robustus reicht zwar nicht direkt bis zu Gewalt und Gewalttätigkeit, aber sie scheint doch in Reichweite zu sein. Und ich begnüge mich jetzt mal, und darüber kann man jetzt streiten, ob das etwas fahrlässig ist, damit zu sagen, dass es hier irgendwie um Macht geht oder um Kraft und Macht. Die Unterscheidung dieser zwei Begriffe ist natürlich wichtig. Ich vernachlässige sie trotzdem für den Moment. Im Vergleich zum Robustus gibt die zweite Eigenschaft, die in Hobbes minimalistischer Bestimmung vir malus puer robustus auftritt, weniger Rätsel auf. Malus, nun gut, dieses Wort steht für das Schlechte oder für das Böse. Neben die Frage der Macht tritt damit die Frage der Moral. Beim dritten Punkt, den Hobbes Definition aufgreift, handelt es sich nicht um eine Eigenschaft, die einer Person zukäme, etwa dass sie kräftig oder böse sei, sondern um eine Unterscheidung, nämlich um die Unterscheidung zwischen Knabe und Mann. Zu ihr gehören grob gesagt Unreife und Reife, das Heranwachsen oder Hineinwachsen in eine Rolle, der Generationengang und die damit verbundene zeitliche Veränderung und Entwicklung. Allgemein gesagt wird im Verhältnis zwischen den Generationen hier nichts Geringeres verhandelt als so etwas wie Geschichte. Macht, Moral und Geschichte, das sind die drei großen Themen, die durch die Figur des puer robustus wie durch ein Nadelöhr geführt werden. Wie positioniert dieser Kerl sich nun in der Agenda der politischen Philosophie? Das will ich in allgemeiner Absicht umreißen, ohne dabei jetzt schon an Hobbes Version dieser Figur hängen zu bleiben. Und dann will ich eben auf Hobbes und Rousseau hauptsächlich auch ausführlich eingehen. Aber zunächst mal einige allgemeine Vorbemerkungen zu dieser Thematik. Macht und Moral geraten anhand dieser Figur des kräftigen Knaben auf eine zunächst mal etwas ungewöhnliche Weise aneinander. Die Ausgangsposition ist bestimmt von einem Gegensatz zwischen der Eigenmächtigkeit des Knaben oder des einzelnen Individuums und der Moral des Ganzen. Der Knabe wird als kräftig beschrieben und als böse verurteilt. Es ergeht ihm so, dass er deskriptiv und normativ behandelt wird. Das moralische Urteil richtet sich gegen den Missbrauch einer Macht, die dem Einzelnen zugeschrieben wird. Diese Aufteilung schreit förmlich nach Umbesetzung, weil sie ein bisschen quer liegt zu dem, wie wir es sonst immer lesen. Das Spiel ist nicht darauf beschränkt, dass die Moral sich des kräftigen Knaben als eines Machtmenschen erwehren müsste. Neben die Macht des Einzelnen tritt natürlich auch diejenige des Ganzen. Neben die Moral des Ganzen tritt die Moral des Einzelnen. Moral und politische Macht können in dem, was eine gute Gesellschaft genannt werden will, durchaus auch gemeinsame Sache machen. Den Umbesetzungen von Macht und Moral sind also keine Grenzen gesetzt. Ein Grund für die Anziehungskraft des puer robustus scheint darin zu liegen, dass es sich bei ihm gewissermaßen um eine Kippfigur oder um ein Vexierbild handelt. Er lädt zu kontroversen Deutungen ein, er erlaubt es, die ganze Bandbreite von Macht und Moral im Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft zum Austrag zu bringen. Er erlaubt dies nicht nur, sondern er lädt geradezu dazu ein. Doch ist dies nicht die ganze Geschichte. Eben die Geschichte habe ich bei diesen Erläuterungen zu Macht und Moral ja beiseite gelassen. Die Geschichte kommt unweigerlich und unwiderstehlich ins Spiel, wenn es nicht um das Böse als statische Eigenschaft geht, sondern um das Werden des Bösen oder, wie man im Englischen sagen würde, the making or unmaking of evil. Indem Hobbes die Frage nach dem Bösen und der Macht mit der Generation- oder Kind- und Mann-Frage koppelt, gerät die Welt in Bewegung. Diese Bewegung gelangt bei ihm an eine Schwelle, an der die Pfade zum Guten und Bösen erst beginnen und sich sofort trennen. Diese Schwelle ist eines der unauffälligsten und zugleich wichtigsten baulichen Details im Gebäude der politischen Philosophie, nicht nur derjenigen von Hobbes. So viel kann man jetzt schon sagen. Die Eigenart des kräftigen Knaben leitet sich von der genannten Schwelle ab. Er ist in gewisser Weise ein Schwellenwesen. Und daraus ergibt sich seine systematische Bedeutung. Am Leitfaden des kräftigen Knaben bekommt die politische Philosophie eine unumgängliche historische Dimension. Vor der genannten Schwelle eröffnet sich oder von dieser Schwelle her definiert sich zunächst ein Raum diesseits der Moral. Die katholische Theologie des Mittelalters kannte bekanntlich für Kinder, die ungetauft starben, den Limbus Puerorum als einen Ort vor der Scheidung zwischen Erlösung und Verdammnis. Das kennen Sie auch noch aus Calderons großem Welttheater. Wenn man von der von Hobbes bezeichneten Schwelle nun auf die Kindheit zurückblickt, dann fällt der Blick offensichtlich auf ein weitläufiges, reich bevölkertes Gelände. Zu beobachten ist eine enorme Expansion oder Emanzipation des vormoralischen Limbus. Lauter Menschen, die irgendwie vor dieser Schwelle stehen, wo sie dann moralisch werden. Wendet man den Blick von diesem Vorraum ab und schaut man von der genannten Schwelle aus in die andere Richtung, so eröffnet sich ein Raum, in dem Macht und Moral in allen erdenklichen Kombinationen gegeneinander, aber auch miteinander antreten. Dieser Raum ist Streitplatz, Schlachtfeld. An der Schwelle, an der man den Streitplatz von Macht und Moral betritt, herrscht Hochbetrieb, denn unablässig findet dort ein Spiel statt, in dem Menschen sich einfügen oder ausfällig werden. Deshalb gilt, nicht nur auf die Strategien des Ausschlusses und der Integration sollte die Aufmerksamkeit sich richten, sondern auf die Strategien des Übergangs. Was aber, wenn im Falle des pur robustus jemand auftritt, der die Teilnahme verweigert? Wie ein solcher Typ zu beurteilen ist, hängt nicht nur davon ab, inwieweit er sich daneben benimmt, sondern auch davon, wie es um die Spielregeln steht, an denen er vorbeilebt oder gegen die er verstößt. Der kräftige Knabe erscheint als Prototyp des ultimativen Bad Boy. Man kann seine Haltung allerdings auch als eine Verweigerung deuten, die aus dem Nicht-Mitspielen eine Tugend macht, ein Vorbehalt gegen Kollaboration und Komplizenschaft. Sie sehen das letzte Wort über den kräftigen Knaben oder den Aussätzigen. Den Aufrührer, den Störenfried, wie Sie es auch immer nennen wollen, ist noch nicht gesprochen. Ich möchte jetzt eben zu Hobbes noch einiges im Detail sagen, dann zu Rousseau und dann einige systematische Schlussfolgerungen aus diesen Überlegungen ziehen, die ich da angestellt habe. Also schauen wir uns doch erstmal Hobbes noch mal genauer an. Thomas Hobbes, der geistige Vater des kräftigen Knaben, nimmt diesen Knaben nicht als Anstoß, der eine politische Ordnung zur Selbstprüfung bewegen würde. Der Umgang mit ihm wird zur Bewährungsprobe, zur Überlebensfrage dieser Ordnung, die sich behaupten muss gegen ihn. An der Stelle, an der Hobbes den pur robustus einführt, identifiziert er ihn, wie eingangs zitiert, als einen bösen Menschen, als den bösen Menschen schlechthin. Er ist freilich erst so geworden. Man muss demnach zurückblicken auf seine Genese. Nach Hobbes liegt es in der Natur der Menschen, dass sie alles, was ihnen, ich zitiere, gefällt, sogleich begehren. Sie sind mit Begierde und anderen Leidenschaften ausgestattet. So weinen und zürnen schon die Kinder, wenn sie nicht bekommen, was sie begehren. Ja, sie schlagen selbst ihre Eltern. Zitat Ende. Wenn diese Kinder über die Stränge schlagen, so sind sie nach Hobbes freilich schuldlos und nicht böse. Hier, ich zitiere das. Sie bewegen sich also in diesem Limbus im Vorraum der Moral. Gegen das Begehren, das für die Selbsterhaltung ja erforderlich ist, ein hohes Gut für Hobbes, hat er moralisch nichts einzuwenden. Ein mit Begierden ausgestatteter Mensch gilt nach Hobbes erst dann als böse, wenn zwei zusätzliche Bedingungen erfüllt sind. Zum Ersten muss der Mensch so stark sein, dass er sich tatsächlich zum Schaden anderer durchsetzen kann, also konsequenzialistisch gedacht. Zum Zweiten und vor allem muss ein Mensch es versäumt haben, die Gelegenheit zum Lernen genutzt zu haben, die sich ihm während des Heranwachsens geboten hat. Auf den Lehrplan des Lebens setzt Hobbes deshalb den, Zitat, Gebrauch der Vernunft. Zitat Ende. Hobbes wirft dem kräftigen Knaben vor, bei seiner Entwicklung extrem einseitig verfahren zu sein. Teils ist er erwachsen geworden, teils verharrt er im Zustand der Kindheit. Wenn ein Kind heranreift, ohne dass es seiner Vernunft Gelegenheit gibt, die zerstörerischen und unter Umständen selbstzerstörerischen Konsequenzen seines Tuns wahrzunehmen, mit gewachsener Körperstärke, deshalb eben robust, dann wird es zu einem bösen Menschen, der kräftig und aufgrund seines Mangels an Vernunft zugleich kindlich ist. Das ist der Sinn dieser Paarung puer robustus. Für Hobbes ist der stark gewordene, aber dumm gebliebene Kindmensch eine Gefahr auf dem Weg zum friedlichen Zustand der Gesellschaft. Needy men and hardy are inclined to stir up trouble and sedition, heißt es im Leviathan. Also diese harten Kerle bringen Ärger. Wohlgemerkt, es ist nicht Robustheit, Stärke oder Macht, die Hobbes gegen diesen Menschen einnimmt. Das stört ihn nicht so sehr, wie die Tatsache, dass sie unbelehrt mit kindlichem Geist daherkommt. Der pure Robustus verkörpert eine Macht, die sich vereinzelt und genau dadurch auf die Seite des Bösen fällt. Das Böse ist bei ihm Folge der Unbedachtheit, der Gedankenlosigkeit. Zwei Entwicklungen werden von ihm unterschieden an dieser Entscheidungsstelle, dieser Weiche oder dieser Schwelle. Eine gelungene und eine missratene, eine gute und eine schlechte, eine in geistiger und körperlicher Hinsicht vollständige und eine mangelhafte. Dieser Entwicklungsgedanke, den ich hier jetzt so betone, der wird normalerweise, wenn man Hobbes darstellt, nicht so betont. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die man aus dieser Wendung puer robustus lernen kann, weil es im Prinzip eben so ein Entscheidungsakt, gar auch noch ein Entscheidungsakt, der fast in so eine Art fiktiven Vorraum der ganzen Gesellschaftsbildung verlegt wird, von dem in der Vertragstheorie die Rede ist. Also dieser Entwicklungsgedanke tritt aber sicher auch bei Hobbes nicht so besonders stark heraus und nicht so stark, wie er seiner Bedeutung, seiner systematischen Bedeutung entspräche. Hobbes führt mit dem kräftigen Knaben das Thema der Geschichte ein. Um diesen Fakt kommt er nicht herum, einfach aufgrund dieser genealogischen Betrachtung, die hier ins Spiel kommt. Aber man könnte auch sagen, er handelt sich dieses Thema eher ein und behandelt es mit spitzen Fingern. Bei ihm verdichtet und verkürzt sich die Entwicklung zu diesem Ruck, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der vom Naturzustand in den gesellschaftlichen Zustand führt. Der kräftige Knabe, der sich diesem Ruck verweigert, wird zum Fremdkörper im strengen Sinne des Wortes, zu einem fremden Körper, dem es an Geist gebricht. Hobbes befasst sich mit der Vorgeschichte der Genese des Bösen, aber er tut dies widerwillig. Wie alle Vertragstheoretiker, so laboriert auch er mit dem Problem, dass sein Regelwerk mit ständig wechselnder Besetzung arbeiten muss. Also was die menschliche Zusammensetzung dieser Gesellschaft betrifft. Er hat Mühe, die Tatsache, dass ständig Menschen hinzukommen oder nachwachsen, systematisch zu bewältigen. Hobbes registriert den geschichtlichen Wandel, die fortlaufende, John Dewey würde sagen, experimentalistische Transformation der Gesellschaft als etwas Bedrohliches. Die Bedrohung kommt nicht von außen, nicht aus der Fremde, sie hat sich im Innersten dieser Ordnung immer schon eingenistet. Dies gilt nicht nur deshalb, weil die Zusammensetzung der Gesellschaft sich immer ändert. Vielmehr bleibt die Bedrohung auch in denjenigen präsent, die im Sinne Hobbes erwachsen geworden sind. Sie unterwerfen sich der Macht des Souveräns, und damit stellen sie ihre Schwäche, ihren Mangel an eigener Souveränität auf Dauer. Sie trauen gewissermaßen ihrem eigenen Erwachsensein nicht so recht über den Weg. Vor allem aber trauen sie einander nicht zu, dem jeweils anderen nicht zu, die nötige Selbstkontrolle aufzubringen. Entsprechend ist der kräftige Knabe nicht nur jemand, der einst an der Schwelle, an der er Farbe bekennen musste, den falschen Weg eingeschlagen hat. Man darf sich den kräftigen Knaben nicht als einen Pubertären vorstellen. Er ist erwachsen, er ist dann ebenso geblieben. Und gleichzeitig ist der kräftige Knabe auch eine Rolle, die jeder, auch der folgsamste erwachsene Mensch, heimlich, unheimlich im Repertoire hat. Ich komme darauf auch nochmal zurück. Indem die Menschen sich dem Leviathan unterstellen, machen sie sich selbst zu unkräftigen Kindern und delegieren den Kampf gegen das kräftige Kind in anderen und in sich selbst an eine höhere Macht. Hobbes Resümee zum Umgang mit dem kräftigen Knaben fällt am Ende erstaunlich zwiespältig aus, wenn man ihn ein bisschen gegen den Strich liest. Das Gegenbild des Erwachsenen, das er aufbaut, ist von der Blässe des Gedankens an den kräftigen Knaben sozusagen angekränkelt. Die Schwäche und die Stärke dieser zwei Figuren verhalten sich spiegelbildlich zueinander. Beim Knaben kommen Körperstärke und Geistesschwäche zusammen, also beim Knaben in Anführungszeichen, bei diesem Speziellen. Der Erwachsene brüstet sich mit seiner überlegenen Einsicht und entschlägt sich der Stärke, indem er sich dem Souverän unterwirft. Und damit komme ich zu Rousseau. Wie Hobbes, so will Rousseau die Leistungsbilanz der bürgerlichen Gesellschaft mittels eines Vergleichs mit dem Naturzustand überprüfen. Die systematische Anlage ist bei beiden Sozialtheorien identisch, aber bei der Bewertung der verschiedenen Zustände gibt es, Sie wissen das, krasse Unterschiede. Gleichwohl wäre es falsch zu sagen, dass Rousseau einfach die Vorzeichen änderte, also etwa den Naturzustand vom Schlechten ins Guten umdeutete und so weiter. Wenn man zu der Neubestimmung der politischen Philosophie, die Rousseau betreibt, so etwas wie einen geheimen Nebeneingang finden will, so darf man ihn dort vermuten, wo das Schild mit der Aufschrift Puer Robustus montiert ist. Es kommt an zwei Stellen bei Rousseau vor, diese Wendung, und es sind die einzigen wörtlichen Hobbes-Zitate in seinem ganzen Werk, wenn man den Editoren der Pleiad glauben darf. Und trotzdem ist diese Figur in der Hobbes-Rousseau-Diskussion, die ja mehr Bände umfasst, als wahrscheinlich in diesen Raum passen, irgendwie unter den Tisch gefallen. Eine dieser Stellen ist im zweiten Diskurs. Da liest man, der Böse ist, sagt er, nämlich Hobbes, ich zitiere Rousseau, ein kräftiges Kind. Statt direkt Anstoß an dieser These zu nehmen, fügt Rousseau dann lapidar hinzu, Zitat, es ist noch die Frage, ob der wilde Mensch ein kräftiges Kind ist. Zitat Ende. Das ist jetzt ein typischer Rousseau, ein bisschen das Thema verschieben und sich damit gleich neue Fragen einhandeln oder anlachen. Er hängt sich gewissermaßen mit dem wilden Menschen an das kräftige Kind an und dann wird von ihm die Frage verhandelt, die neue, ob der wilde Mensch böse sei. Hierzu offeriert er drei Argumente. Sein erstes Argument bezieht sich auf die Moralfähigkeit des Wilden. Man könne, so Rousseau, Zitat, sagen, dass die Wilden präzise deshalb nicht böse sind, weil sie nicht wissen, was gut sein ist. Denn weder die Entwicklung der Einsicht und Aufgeklärtheit noch der Zaum des Gesetzes hindern sie daran, Böses zu tun. Rousseaus erste These muss demnach lauten, der Wilde ist weder gut noch böse. Rousseau nennt neben der Vernunft- oder Moralblindheit, die der Wilde mit dem Kind gemeinsam habe, das ist übrigens was bei Hobbes ja auch vorkommt, ich habe es gesagt, dieser vormoralische Limbus, noch eine weitere Eigenschaft des Wilden, von der bei Hobbes nun allerdings gar keine Rede ist. Und an dieser Eigenschaft ist das zweite Argument festgemacht, das er vorbringt und das eigentlich nicht zum ersten passt. Rousseau wirft Hobbes vor, dass er dem wilden Menschen unangebrachterweise das Bedürfnis zugeschrieben habe, eine Vielzahl von Leidenschaften zu befriedigen. Das ist ein Zitat. Er verwirft die von Hobbes angesetzte Theorie der Begierden als unhistorisch. Also dass das immer gleich alles so wild aufpoppt sozusagen, diese Begierden. Erst aufgrund einer expansiven Wunschökonomie wird der zivilisierte Mensch auf Schritt und Tritt von Erwartungen und Enttäuschungen heimgesucht. Beim Wilden bestehe vielmehr dagegen eine Balance, wie Rousseau sagt, zwischen Wünschen und Fähigkeiten, zwischen Wollen und Können. Die zweite These zur Verteidigung des Wilden lautet also, der Wilde neigt weniger zur Bosheit als der zivilisierte Mensch. Während sich der Wilde gemäß der ersten These am Ort diesseits von Gut und Böse befindet, rückt er gemäß der zweiten eher auf die Seite des Guten. Diese Verschiebung verstärkt sich, wenn man das dritte Argument beachtet, das Rousseau anführt. Er schreibt, Zitat, es gibt im Übrigen noch ein anderes Prinzip, das Hobbes nicht bemerkt hat und das den Eifer, den er für sein Wohlbefinden hegt, also der Wilde, für sein Wohlbefinden hegt, durch einen angeborenen Widerwillen mäßigt, seinen Mitmenschen leiden zu sehen. Ich spreche vom Mitleid. Zitat Ende. Im Ergebnis führt diese Beschreibung des natürlichen Lebens zu einer Bekräftigung der These, dass der wilde Mensch weniger zur Bosheit neige als der zivilisierte Mensch. Rousseau meint, in der Grundausstattung des Wilden eine starke soziale Neigung erkennen zu können. Zu unterscheiden ist demnach systematisch zwischen einer Balance, die innerhalb des Individuums hergestellt wird, und einer Balance, die sich zwischen den Individuen einstellen soll. Also wollen und können ist die innere Balance und diese Sympathiethematik ist die äußere. Rousseau selbst würde übrigens keineswegs die These vertreten, diese zwei Erscheinungsformen der Balance würden sich irgendwie systematisch ergänzen. Es ist jetzt eher so konstruiert von mir, es wird von ihm nicht ausdrücklich so geordnet. Der Rekurs auf das Mitleid steht für eine radikale Wendung gegen Hobbes offensichtlich, bei dem das Gute und das Böse, also bei Hobbes, wie man nicht nur von Rousseau her sagen könnte, immer zu spät kommt. Eine Auffassung vom Guten und Bösen, die nicht nur auf das gemünzt ist, was für mich gut oder schlecht ist. Das ist ja das Erste, die erste Version von Gut und Schlecht bei Hobbes. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, eine Auffassung vom Guten und Bösen, die darüber hinausgeht, über dieses Individuelle, das ist bei Hobbes eigentlich das Ergebnis einer Last-Minute-Buchung. Ja? Es ergibt sich aus einem Arrangement, zu dem die Menschen gelangen, nachdem sie zunächst jeweils auf eigene Faust und nach einem eigenen Gutdünken festgesetzt haben, was sie vorziehen oder abweisen. Das ist bei Rousseau anders, denn er hat diese Ressource des Mitleids identifiziert. Nun schauen wir das mal kurz an hier. Als relatives Gefühl, also ein relatives Gefühl, weil es mit menschlichen Relationen zu tun hat, rückt das Mitleid gefährlich nahe an einen gesellschaftlichen Zustand heran, in dem die Logik des sich selbst Bevorzugens und andere Benachteiligens gilt. Also die Eigenliebe, Amour propre, die er als ein relatives, künstliches und in der Gesellschaft entstandenes Gefühl bezeichnet. Ich weiß nicht, ob Fred Neuhauser letzte Woche darüber gesprochen hat. Vielleicht können wir da in der Diskussion drauf eingehen. Das Mitleid lässt sich nur dann schützen und verteidigen, wenn die genannten Attribute relativ künstlich und in der Gesellschaft entstanden, nicht strikt miteinander korreliert und untrennbar verbunden werden, sondern wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Gefühl zwar relativ, aber nicht künstlich sei. Ja, weil dieses Mitleid war ja eine Auszeichnung des natürlichen Menschen. Das Mitleid, so sagt Rousseau in der Tat im Emile, ist das erste Mitgefühl, Sentiment relativ, das nach der Ordnung der Natur das Herz bewegt. Er kennt demnach ein relatives Gefühl, dem er Anerkennung zollt. Um der verhängnisvollen Dynamik der Wut des Vergleichens im Sinne dieser sich überbietenden und konkurrierenden Eigenliebe, um der verhängnisvollen Dynamik der Wut des Vergleichens zu entgehen, muss man einen Keil treiben zwischen Beziehung und Vergleich. Also zwischen dem Austausch mit anderen einerseits, dem Gefühl der Überlegenheit oder Unterlegenheit andererseits. Dem Eigendünkel und der Konkurrenz zwischen Individuen stellen sich das Mitleid und das Mitgefühl von vornherein entgegen, und zwar deshalb, weil die soziale Beziehung, die zu ihr gehört, auf Homologie basiert. Der eine fühlt und der andere fühlt mit. Mit der ihr innewohnenden Gleichheit liegt die Sympathie quer zur Wut des Vergleichens. Sie hält sich fern von der Spirale, in der Bedürfnisse und Konkurrenzverhältnisse eskalieren. Mitleid und Mitgefühl haben demnach im Privaten oder sozusagen im Kleinen den gleichen Effekt, den die Fusion der Bürger im Gesellschaftsvertrag zu einem gemeinschaftlichen Ich, le moi commun, haben soll. wie im mitfühlenden moi relativ, so wird auch im republikanischen moi commun das Einfallstor für die soziale Distinktion geschlossen. Rousseau gibt selbst keine Antwort auf die Frage, wie sich die verschiedenen Beschreibungen, die er zum natürlichen Leben anbietet, vereinbaren lassen und wie sie sich dann im sozialen Leben ausbuchstabieren lassen oder im künstlichen Leben sozusagen. Aber er stellt die Mittel bereit, mit denen sich eine konsistente Antwort entwickeln lässt, zum Teil auch gegen Rousseau gedacht. Demnach ist denkbar, dass die vom Individuum errungene Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit, diese interne, erhalten bleibt, auch wenn es soziale Beziehungen eingeht. Oft stolpert man über Aussagen Rousseaus, die den Eindruck erwecken, dass man in Beziehungen zu anderen unweigerlich der Entfremdung anheimfällt, niemals zu sich kommt und sich immer fremd bleibt. Rousseau gehört bekanntlich zu den Erfindern des Phänomens oder des Begriffs Entfremdung, Alienation. Doch die Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit, die den Menschen davon abhält, böse zu sein, ist nicht auf die Sonderbedingung der Isolation, dieser berühmten Einsamkeit angewiesen, sondern wird gestützt und ergänzt, kann jedenfalls gestützt und ergänzt werden von sozialen Beziehungen, die von Sympathie getragen sind und in denen die natürliche Güte des Menschen zur Entfaltung kommen kann. Nun, Sie werden sich fragen, was hat das Ganze mit dem Puer Robustus zu tun? Am Anfang habe ich gezeigt, dass er das Thema zu dem wilden Menschen hinüber verlagert und jetzt dann bin ich vom wilden Menschen in eine mindestens ahnbare soziale weltgesellschaftliche Konstruktion wieder zurückgekehrt. Und dabei ist aber mir der Puer Robustus, so scheint es, abhanden gekommen. Aber wie soll man jetzt den Menschen bezeichnen, der diese Erfahrung macht oder diese Leistung vollbringt, innerer und äußerer Ausgleich? Rousseau hat hierzu einen Vorschlag parat. Er nennt ihn kräftiges Kind. Das ist also jetzt praktisch die ultimative Umdrehung. Er nimmt diesen Begriff, wandelt nicht nur das ab hin zum Wilden und deutet es anders, sondern er entwendet diesen Begriff des kräftigen Kindes Hobbes und verwendet ihn dann auch gegen ihn oder auch ganz unabhängig von ihm. Die Definition des Kräftigen steht in direktem Zusammenhang mit der Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit, auf die ich bereits ausführlich eingegangen bin. So heißt es im Emil. Was will man sagen, wenn man behauptet, der Mensch sei schwach? Das ist ein Zitat. Das Wort Schwäche bezeichnet doch ein Verhältnis im Wesen dessen, auf den man es anwendet. Der Mensch ist sehr stark, wenn er nur ist, was er ist. Zitat Ende. Was Rousseau am Puer Robustus also schätzt, ist eine Stärke, die als Angemessenheit vielleicht bestimmt ist oder jedenfalls zu der Angemessenheit gehört. Sie besteht nicht allein in der Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, sondern in der Einrichtung und Wahrung des rechten Verhältnisses zwischen den eigenen Gaben und den Umständen, in denen man sich befindet. Also eine ganz spezielle Bestimmung der Stärke, die stark mit Überlegungen zur Autonomie und zur Freiheit verbunden ist und die ich eine relativ überzeugende Definition von Stärke finde. Der wahrhaft freie Mensch, sagt Rousseau, will nur, was er kann und tut, was ihm gefällt. Das ist mein oberster Leitsatz. Zitat Ende. Rousseaus Bestimmung des Kräftigen ist, wie zu sehen, ist viel anspruchsvoller als diejenige, die in Hobbes Charakterisierung des Puer Robustus zu finden war. Hobbes bestimmte die Kraft als Fähigkeit, für die Befriedigung der Leidenschaften zu sorgen, von denen der Mensch umgetrieben war. Diese Leidenschaften waren aber sozusagen die Black Box oder der Dampfdrucktopf, an dem nichts zu tun, zu ändern war. Für Rousseau besteht die Kraft nun aber nicht abstrakt in einer beliebig zu steigernden Machtfülle, die unvernünftig bleibt. Wenn das Kind zum kräftigen Kind wird, dann ist darin nach Rousseau eine Vervollkommnung der Entwicklung des Kindes zu sehen. Das kräftige Kind steht für den Zielpunkt der Erziehung. Es führt ein Leben, in dem es die Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit aus eigener Kraft zu finden weiß. Im Emil muss Rousseau mit Hobbes hadern, weil dieser beim Kampf gegen die Vermehrung der Wünsche, Zitat, welche von beiden gleichermaßen misstrauisch beäugt wird, das sind sie ja einig, ein starkes Gegenmittel glatt übersieht. Und das ist jetzt die zweite Fundstelle zum Puer Robustus bei Rousseau. Wenn Hobbes das böse Kind stark nennt, so ist das ein Widerspruch in sich. Alle Bosheit entspringt der Schwäche. Das Kind ist nur böse, weil es schwach ist. Macht es stark und es wird gut sein. Einer der klügsten Bewunderer Rousseaus, nämlich Jean-Paul, ich weiß nicht, ob der schon mal vorkam jetzt im Laufe des Semesters, setzt diese Stärke in der Erziehlehre, Levana oder Erziehlehre, setzt diese Stärke, die bei ihm Wollkraft heißt, was mit Wollen und nicht mit Stricken zu tun hat, der leidenschaftlichen Begehrkraft entgegen, die unsere Zeit, wie er beklagt, besonders kultiviert. So, Zitat, wie das Tier, der Tolle und der Kranke und jeder Schwächste. Das ist wieder dieses Motiv. Wer die von Rousseau in angezeigte Stärke oder Wollkraft entwickelt, lebt glücklich, folglich gut. Rund 200 Jahre später und ohne direkten Bezug auf ihn ist diese Verbindung von Max Horkheimer wieder aufgegriffen worden. Horkheimer sagt, wer glücklich ist, bedarf nicht der Bosheit. Die Freude macht den Menschen geradezu besser. Menschen, die selber glücklich sind, sind nicht so böse. Und das Glück, wenn man es jetzt auf Rousseau zurückblendet, hat viel mit diesem inneren Ausgleich zu tun. Wie kann man nun Rousseaus Position mit Blick auf die drei großen Worte, die der kräftige Knabe im Gepäck hat, zusammenfassen, also mit Blick auf Macht, Moral und Geschichte? Nimmt man den ganzen Mut zur Vereinfachung zusammen, kann man sagen, dass Rousseaus Position zum Verhältnis zwischen Macht und Moral eine Inversion der Hobbeschen Position ist. Bei Hobbes ist die Moral Nebenprodukt einer Krise der Macht. Das Individuum benötigt diese Macht ad personam für seine Selbsterhaltung, für die vorsorgliche Sicherung der Bedürfnisbefriedigung und den vorsorglichen Schutz vor Schmerz. Das Individuum wird zugänglich für die Moral, wenn es einsieht, dass es sich nicht aus eigener Kraft oder Machtvollkommenheit, sondern nur indirekt mittels einer übergeordneten Machtinstanz behaupten kann. So gelangt es zur moralischen oder vielleicht auch nur protomoralischen Berücksichtigung der Interessen anderer. Die Frage, ob Hobbes überhaupt sowas hat wie eine Moralphilosophie, ist eine der Lieblingsstreitigkeiten in der Hobbes-Forschung. Also ob das Ganze praktisch ganz über den Homo economicus, Rational Choice, abgeleitet werden kann oder ob es eine moralische Intuition gibt bei Hobbes, die darüber hinausgeht, dass das alles nur aus dem Self-Interest konstruiert werden könnte. Während bei Hobbes die Moral im Fahrwasser einer machttheoretischen Reflexion auftritt, bewegt sich bei Rousseau die Macht im Fahrwasser einer moraltheoretischen Reflexion. Im Vokabular der heutigen politischen Theorie ergibt sich daraus die moralische Forderung, man könnte es so nennen, mit Amartya Sen und anderen, das Empowerment. In diesem Wort Empowerment liegt der Machtbegriff, der bei mir ja reinspielt, in dieser Systematik offen zutage. Wie aber steht es um die Geschichte? Das ist vielleicht der interessanteste Punkt. Hobbes hat sich die Geschichte mit dem Begriff des kräftigen Knaben eingehandelt und er hat sie sogleich an die kurze Leine gelegt, indem er sie in die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen hineinpresste, eine Entwicklung, die in der Errichtung eines stabilen Zustands gipfelte. Was die Geschichte betrifft, so sendet nun auch Rousseau Signale sowohl der Hinwendung wie der Zurückhaltung. Sein Bild vom kräftigen Knaben als einem oder dem guten Menschen enthält eine bestimmte Farbe nicht, die bei jemandem, der mal eine Eloge auf die Jugend der Welt angestimmt hat, eigentlich zu erwarten wäre. Nicht nämlich erscheint dieses kräftige Kind als eine Figur, die die alte Welt durcheinanderwirbelte, verkrustete Verhältnisse, Angriffe und Selbstverständlichkeiten in Frage stellte. Zwar kennt Rousseau auch eine sozusagen Zeitkritik und Kulturkritik, auch sowas wie eine Gesellschaftskritik, zwar legt er sich mit den Etablierten an, doch das kräftige Kind zieht seine Aufmerksamkeit und Zuneigung nicht etwa deshalb auf sich, weil es als Träger des geschichtlichen Wandels, als Revolutionär, als Repräsentant einer kommenden Generation auftrete. Dieses Bild geschichtlicher Entwicklung, das später meinetwegen bei Marx und Engels zur Entfaltung kommt, ist Rousseau fremd. Bei Marx und Engels ist der pur robustus, wie wenn er da zitiert wird, der Proletarier. Wenn das kräftige Kind denn für einen Wandel eintritt bei Rousseau, und das tut er in der Tat, dann hat dieser Wandel eher die Form einer Einkehr, einer Stabilisierung eines in sich ruhenden Zustands. Bei Hobbes wie bei Rousseau läuft die Entwicklung idealerweise auf einen Zustand zu, der sich dadurch auszeichnet, den Menschen Ruhe oder Frieden zu gewähren. Ihre Deutungen dieser Ruhe gehen freilich weit auseinander. Bei Hobbes ist der kräftige Knabe derjenige, der die Ruhe stört. Bei Rousseau derjenige, der sie sich gönnt, sich verschafft oder sich sozusagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu protestantisches Wort, erarbeitet. Also, faszinierend an Rousseau finde ich, dass es hier, obwohl er ja sehr viel über diese ganze geschichtliche Dynamik moderner Gesellschaften nachgedacht hat, eigentlich so eine Wendung ins Statische gibt, und zwar in beiden sozusagen endgültigen Auskünften, die seine Philosophie zu bieten hat, nämlich sowohl im Contrat social wie in den Reverie, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Einmal eben bezogen auf die Gesellschaft, mit diesem ja doch auch von diesem Fusionieren des Ganzen faszinierten Bild, und andererseits in den Reverie mit dieser Ruhe, mit dem Ende der Agitation, die da die Seele genießen kann. Man kann sagen, dass die Dynamik trotzdem im Spiel bleibt bei Rousseau, wenn man diese ganzen Berufungen auf Natur, die sich bei Rousseau finden, als so eine Art Kontrastmittel interpretiert, also als eine Art als eine Möglichkeit, über Bande aus einem, also praktisch außerhalb des Status quo heraus, radikale Kritik betreiben zu können. Wenn der Naturbegriff diese heuristische Funktion bekommt, dann kann man sagen, dass aus dem Naturbegriff wieder so eine Überlegung hin zu geschichtlicher Entwicklung abgeleitet werden kann. Es ist ganz offensichtlich, dass bei anderen Autoren, übrigens nicht nur bei Marx und Engels, dieses Geschichtliche, das in der Figur des Pure Bustus drinsteckt, stärker ausgekostet wird. Eine weitere faszinierende Fundstelle zu dieser Figur ist bei Diderot der Neffe Rameaus, also der Neveu de Rameau, von dem es heißt, er sei ein Krümchen Sauerteig, das das Ganze hebt und die Welt in Bewegung bringt. Im Französischen ist es Hefeteig, aber bei Goethe, der das ja übersetzt hat, ist es ein Krümchen Sauerteig. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich jetzt über Hegel reden, weil bei Hegel Rameaus Neffe in einem der wichtigsten Kapitel über die Entfremdung auftaucht mit mehreren Zitaten, sodass wir dann Pure Robustus auch noch klandestin in der Phänomenologie des Geistes und dann auch noch in Wahnsinn und Gesellschaft von Foucault haben, wo der Rameaus Neffe ja auch eine Hauptfigur ist. Aber Pure Robustus kommt weder bei Hegel noch bei Foucault wörtlich vor, sondern eben nur dieser Neffe. Damit habe ich diesen Überblick über zwei jedenfalls Kapitel dieser Geschichte zum Pure Robustus abgeschlossen und möchte einige Schlussüberlegungen machen. Ich überspringe einen ganz kurzen Exkurs zu Tocqueville, der eine faszinierende andere Version dieses kräftigen Knaben, in den ich offensichtlich verschossen bin, wie Sie mir verzeihen mögen, vorlegt, und will einfach nur einige Schlussüberlegungen anstellen. Die Geschichte des Pure Robustus ist eine Geschichte, an der das Spannungsfeld von Macht und Moral studiert werden kann, und zugleich eine Geschichte, die auf die Geschichte, also den geschichtlichen Wandel, zuläuft. Ich habe es gesagt. Die Angst vor dem Neuen wird dabei immer begleitet und überboten von dem Wunsch nach Veränderung. Deshalb eben lädt die Figur des kräftigen Knaben zu wechselnden Bewertungen ein. Der kräftige Knabe erscheint als Mitglied in einer vielköpfigen Figurengruppe, in der Außenseiter der Gesellschaft versammelt sind. Ganz verschiedener Art. Außenseiter können Täter oder Opfer, Unholde oder Helden sein. Unter ihnen sind Verbrecher, Verrückte, Verkannte, Aussteiger, Aufrührer, Anstifter, was auch immer. Sie wecken Befürchtungen oder Hoffnungen, stoßen ab oder ziehen an, tragen den Dolch im Gewande oder die Fackel der Humanität in finsteren Zeiten. In den Theorien, in denen Außenseiter firmieren, geht es nicht nur darum, Abweichungen abzustrafen oder zu schätzen. In ihnen wird häufig auch eine Gesellschaft auf den Prüfstand gestellt. Also die Optik wird zurückgelenkt auf die Institution, aus der die ausgeschieden sind. Es werden die in ihr wirksamen Formen des Ausschlusses und der Integration durchgespielt und ausgewertet. Das ist natürlich jetzt ein gewaltiges Feld von Varianten, das uns hier gegenübertritt, Lesarten von Integration und Ausschluss. Die politische Philosophie operiert mit Modellen der Macht und Herrschaft, der institutionellen Ordnung und ihrer Akteure, gesetzlichen Voraussetzungen, moralischen Grundlagen. All diese Modelle stützen sich auf Kriterien, wonach festgelegt wird, wer dazugehört und wer nicht. Dieser formalen Beschreibung entsprechen die meisten Versionen der politischen Philosophie. Und auch auf die Gefahr hin zu vereinfachen, scheint mir, dass es jedenfalls so ist, dass viele dieser Versionen der politischen Philosophie eines gemeinsam haben, nämlich eine statische Auffassung von Inklusion und Exklusion. Eine statische Auffassung dessen, was wie sich Zugehörigkeit definiert. Statisch ist, und egal ob das jetzt jeweils praktisch offensiv, ob jeweils offensiv dieser Ausschluss gefordert wird oder ob dieser Ausschluss kritisch analysiert wird. Auf der Beschreibungsebene liegt eine große Statik vor. Statisch ist die Definition harter Ausschlussregeln, statisch ist aber auch die Festsetzung eines politischen Rahmens, in den vermeintlich alle unter bestimmten Bedingungen hineingehören können. Ich will das vielleicht nur an einem Beispiel kurz charakterisieren, nämlich an der wahrscheinlich einflussreichsten Version politischer Theorie, nämlich der Vertragstheorie im weitesten Sinne. Zu den Vertretern dieser Theorie zählt bekanntlich auch Hobbes. Er gibt mit der Figur des puer robustus einen dezenten Hinweis auf die Übergänglichkeit oder Historizität von Ordnungen, doch er verbietet oder weigert sich, diesem Hinweis nachzugehen. Das Gewordensein des puer robustus tritt hinter der Tatsache zurück, dass er als Fehlform des Menschlichen und als Feindbild seinen festen Ort erhält. Er steht am Rand der vertraglichen Ordnung, die ein für Mal etabliert und nicht immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Ihre Stabilität steht allerdings auf schwankendem Boden. Sie basiert nämlich bekanntermaßen auf einem Konjunktiv, diese vertragstheoretische Konstruktion, auch jetzt jenseits von Hobbes. Immer schon sollen die Bürger die Schwelle überschritten. Immer schon sollen sie ihrer Unterwerfung zugestimmt haben. Doch wie lässt sich diese geforderte Stabilität dieser Herrschaftsordnung vereinbar mit der Tatsache, dass die Zusammensetzung des politischen Körpers sich laufend ändert? Nun, man muss so tun, als ob alle zugestimmt hätten. Diese Wendung as if kommt bei Hobbes auch schon vor und bei den Vertragstheoretikern seitdem ist die Zahl dieser Wendungen Legion. Eben dieser Konjunktiv ist der Kniff, mit dem sich die Vertragstheorie der Geschichte entledigt. Aber die Erledigung dieses Problems bleibt fiktiv. Der Konjunktiv, das als ob, ist eine faule Stelle meines Erachtens im Kern der Vertragstheorie und verwandter Konzeptionen der politischen Philosophie. Die Menschen einigen sich auf eine Ordnung und tun so, als ob sie ihre persönliche Position in der Gesellschaft nicht kennten. John Rawls. Die Menschen tauschen Argumente aus und tun so, als ob sie auch die Gesichtspunkte aller Nichtanwesenden in die Kommunikationsgemeinschaft einbrächten. Jürgen Habermas. Man könnte sagen, hier wird ein Haus errichtet, das Schwellen hat, über die der Zulauf und der Neueintritt geregelt werden kann. Zugleich aber wird so getan, als ob alle bereits in diesem Haus untergekommen wären, als ob alle hineinpassten. Die Schwellen sind geschliffen. Entsprechend ist ein Umbau nicht vorgesehen, ja sogar nicht vorstellbar. Es wird behauptet, die Belange aller möglichen Bewohner dieses Hauses oder Mitglieder einer gesellschaftlichen Ordnung seien eigentlich immer schon berücksichtigt. Entsprechend wird der Übergang, der Wandel, die Verwandlung bagatellisiert. Die vertragstheoretischen Ordnungen setzen eine Grenze oder bauen eine Schwelle, an der es zum Übergang in einen gesetzlichen Zustand kommt. In einem zweiten Schritt verwischen sie die Grenze zwischen Zugehörigen und Hinzukommenden, indem sie freilich nur im Modus des Konjunktivs auf Inklusion setzen, also die Hinzukommenden vereinnahmen. Die politische Ordnung setzt sich zusammen aus Menschen, die sozusagen fertig sind, von denen man zu wissen meint, wie sie denken und handeln würden, wenn sie fertig wären. Jeweils wird das Individuum als eine Art Ready-Made supponiert. Bei Dewey in einem Aufsatz über den Liberalismus gibt es diese wunderschöne Kritik am Ready-Made, am Individuum als Ready-Made. Und das ist aus meiner Sicht ein Lapsus, der sich mit Berufung auf den Puer Robustus beseitigen lässt. Man kann diesen gleichen Einwand meines Erachtens auch gegen andere Positionen vorführen, die jetzt ganz anders argumentieren als die Vertragstheorie. Ein Lieblingsbeispiel aus meiner Sicht ist hier Giorgio Agambens Homo Sacer, der aus meiner Sicht auch diese statische, merkwürdig statische Betrachtung von Inklusion und Exklusion vorlegt. Aber das will ich jetzt Ihnen ersparen und stattdessen schließen mit einer Bemerkung, die auf Amerika gemünzt ist und trotzdem passt. Hier entwickelte sich die Maxime, dass da, wo man auf frischem Boden viele Glieder von allen Seiten her zusammenberufen will, möglichst unbedingte Tätigkeit und freier Spielraum zu vergönnen sei. In der alten Welt ist alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die Alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Vorsicht und Verbot helfen in solchen Fällen nichts. Man muss von vorn anfangen. Das ist aus den Wanderjahren von Goethe. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Thomae, für den schönen Vortrag, der so die klassischen Interpretationsautobahnen, die viel gefahren werden, zu Rousseau verlässt und uns eine Figur zeigt, die merkwürdigerweise sehr am Rande zu stehen scheint, aber dann mitten ins Zentrum der politischen Philosophie führt. Sehr, sehr schöner Vortrag. Vielen Dank. Ich denke, Sie haben einige Fragen. Dann würde ich die Diskussion eröffnen. Jetzt nutze ich die Gelegenheit, zunächst mal auch mich zu bedanken, eine Frage zu stellen, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern so ein Anreiz, vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr rauszulocken zu dem extrem anregenden Thema und natürlich den vielen Gedankenspielen, die sich jetzt anschließen, diese Figur zu verknüpfen oder an andere Erzählungen heranzuführen, die man so im Kopf hat. Wenn ich jetzt diese drei Stichworte aufgreife, Macht, Moral, Geschichte, beim Zuhören hat sich mir die Versuchung nahegelegt, noch so ein viertes Motiv irgendwie aufzufinden in den Stationen. Ich weiß nicht ganz genau, mit welcher Großvokabel man das wirklich versehen könnte, berechtigterweise. Also der Einhackpunkt ist das Stichwort Dummheit. Wie würde dieser Puer Robustus hineinpassen in so etwas, wie, ich weiß nicht, ob es das gibt, eine Geschichte der Dummheit? Jetzt nicht als Negativ-Terminus so von vornherein schon irgendwie klassifiziert, sondern wenn man eine Geschichte der Dummheit aufzäumen würde als Geschichte des Staunens der Vernunft angesichts des Problems der Dummheit. Und diese Geschichte findet ja dann in der Moderne zunehmend Lösungen. Also der Emil steht natürlich für eine dieser Lösungen. Das ganze Erziehungsthema kann man so verstehen. Und jetzt ist doch irgendwie reizvoll, sich zu fragen, ob in dieser Figur, zumindest zeitweilig, nicht doch so eine Persistenz des Themas der Dummheit entsteht. Mhm. Vor ihrer erfolgreichen Pädagogisierung, sage ich jetzt mal. Sie verschwindet ja dann irgendwie als Tertium, diese Größe. Das ist jetzt nur, also ich wollte einfach nur mal nachfragen, könnte man das irgendwie noch zu einem vierten Strang ausbauen? Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob der Verstand dahin gehört, was das genau ist, was also sozusagen als Großvokabel da irgendwie noch zu Macht, Moral und Geschichte dazu passen könnte.
Ja, das ist eine wunderbare Frage, die mich sehr inspiriert, vielen Dank. Egal, ob wir da jetzt noch ein viertes Großwort erfinden oder nicht, sage ich einfach was zu dem Kontext, in dem man dieses Problem und diese Frage platzieren könnte nach der Dummheit. Mir scheint, dass sie sich bei Hobbes deshalb nicht stellt, weil er letzten Endes in dieser ganzen Moralbegründung ja tatsächlich eine bestimmte Form von rationaler Einsicht, also Nicht-Dummheit, im Kurzschluss zusammenbringt mit dem Gutwerden dieses Menschen. Also dadurch stellt sich bei Hobbes das Problem nicht, weil er in wunderbarer Übersichtlichkeit die Dummheit letzten Endes dann auch mit der Bosheit verschweißt. Nun könnte man an dieser Stelle gleich anfangen, irgendwelche Debatten über Hannah Arendts Banalität des Bösen anzufangen. Das will ich jetzt aber an dieser Stelle nicht tun. Nun ist aber eben interessant und mindestens andeutungsweise habe ich das bezogen auf Rousseau angesprochen, dass bei ihm diese ganze Frage der moralischen Ressourcen, um nochmal dieses Moralstichwort einzubringen, sich offensichtlich nicht so abwickeln lässt, dass man diesen Kurzschluss zwischen intellektueller Kapazität und Moral vollzieht. Weil ja die Ressource des Mitleids bei diesem Wilden anzutreffen ist und zwar völlig unabhängig von der Frage, ob hier irgendeine Intelligenz vorliegt. Ja, sogar könnte man es noch schärfer sagen, reziprok, in einer reziproken Weise. Denn bekanntlich verliert sich ja diese Mitleidsfähigkeit durch das Verkommen des Menschen in der Zivilisierung. Also diese Ressource wird überlagert mindestens von anderen Interessenlagen. Und dazu passt auch, dass diese ganze moralische Ressource, die dann also auch mit Dummheit, die Dummheit ertragen könnte oder vielleicht sogar gut kann mit Dummheit, dass diese moralische Ressource ganz anders gelagert ist eben und damit auch hineinführt in den im 18. Jahrhundert geradezu überwältigenden Sympathiediskurs, an dem sich ja praktisch alle beteiligen. Und mindestens darauf hinweisen sollte man, dass an welcher Stelle in diesem Sympathiediskurs die Frage der Dummheit wieder auftaucht, nämlich bei der Geschlechterfrage. Die Frauen sind ist das mitleidige Geschlecht und eine entscheidende Voraussetzung für diese Mitleidsfähigkeit ist, dass sie eben nicht so abstrakt sind und nicht so klug. Klug ist vielleicht das falsche Wort, nicht so über diese Vernunft verfügen wie die Männer. Also und in dem Sinne wird dann, wenn man das jetzt weiterzieht, der Weg eröffnet entweder für eine dualistische Interpretation von Moral, wo dann praktisch die Mitleidstheorie stark gemacht wird als eine weibliche Kapazität und das, wo dann die Männer Zugang zur Moral finden, indem sie verweiblichen, das gibt es auch als Motiv, oder umgekehrt, dass das Mitleid sich so ausweitet, dass man sagen kann, man will das auch nicht nur für die Frauen in Anspruch nehmen. Bei Rousseau ist es ja zum Beispiel überhaupt nicht so stark wie bei anderen, meinetwegen bei Adam Smith, dass das Mitleid weiblich kodiert ist. Auch ein bisschen, aber nicht so stark. Und genau dies passiert dann auch im 19. Jahrhundert und aus systematischen Gründen. Und das, da gibt es dann ein Kapitel aus meiner Geschichte, die ich da erzähle, die da sozusagen den Ehrenplatz hat. Und das ist Victor Hugos Glöckner von Notre Dame, der als pur robustes bezeichnet wird. Offensichtlich nicht sehr, also durchaus in die Kategorie der Dummen passt, aber eine enorme morale Education sentimentale durchläuft, die ihn am Schluss überlegen macht gegenüber dem kalten, hochrationalen, hochintelligenten Stiefvater, der dann praktisch durchdreht in seiner Triebhaftigkeit wie so ein dualistischer Ping-Pong zwischen Ratio und Sinnwut sozusagen. Also ich glaube, dass das Spannende bezogen auf die Dummheit und Intelligenz wäre, dass man da eben diese Figur und dieses oder auch das ganze Problem der Moral entlang dieser Frage Education sentimentale oder Rational Choice als Grundlage von Moral diskutieren könnte.
Ich würde gerne einen Faden wieder aufnehmen und zwar gerade mit Blick darauf, dass Sie in Ihrer wunderbar geschlossenen Darstellung selber auch den Vorgängervortrag von Herrn Neuhäuser angespielt haben. Wir haben im Anschluss an diesen Vortrag ein Problem, das, wie ich meine, möglicherweise auch eine Rolle spielen könnte bei dem Bild, das Sie jetzt als eine positive Lösung verschiedener Stränge empfehlen haben. Und zwar dahingehend, dass weil es ja nicht auf Analogie, sondern auf Homologie basiert. Das passt jetzt sehr gut zu der Dummheitsdiskussion, schon in der Tradition seit der Doktrin Ignorantia, in der diese Dummheit in positiv wertender, kritischer Absicht gegen bestimmte Auffassungen von dem, was eine festliche Vorstellung sei, eingesetzt wird und lässt sich dann eben fortschreiben bis zum Hinweis, den Sie ja mit Blick auf Jean-Paul gegeben haben, dass dieser ja die Vollkraft der Begehrkraft gegenüberstellt. Wenn man das Bild aus einer anderen Perspektive jetzt mal betrachtet, wird man sehen, dass letztlich diese Haltung diejenige einer Abstinenz von Vorstellung als etwas ist, von substantiierter Vorstellung. Das wird in dem Schlussbild etwa vom Titan sehr schön deutlich, wo der Held eben in Wahrnehmung seiner Vollkraft auf die weiße Straße tritt, die ja von Orangenblüten bedeckt ist, die ihrerseits wieder Symbol der Zeitlosigkeit sind, aber auch des nicht irgendwie als etwas konturiert Seins. Es ist, wenn man es nochmal zurückblickt, auf die Doktrin Ignorantia als eine Haltung, die auf Kraft verweist, im Unterschied zu den Vorstellungen, als Vorstellungen der scholastischen Wissensbestände. Das ist ja alles ganz gut und schön, klingt auch gut. Ja? Wenn man jetzt aber fragt, wie sieht denn dieses Mitleid nun in der Praxis selber aus? Es kann ja auch fehlgeleitetes Mitleid geben, vermeintliches, sich selbst täuschendes Mitleid, wenn man so allgemein darüber spricht. Vollkraft, nicht substantiiert, nicht auf Analogie, nicht auf Vergleichen aus, etc. Klingt das sehr gut, aber bleibt irgendwie leer. Ja? Und wie kann man das Phänomen einfangen, dass wir von dort aus, bei Jean-Paul, der hat es ironisch immer weggeblutet sozusagen, von dort aus zu einer Beziehung zu anderen treten können, auch zu uns selber, auch zu einer Einschätzung von Vorstellungen in substantiierter Form gegenübertreten. Was ja ein Zyklus gegenüber dem Verweis auf bloße Kraft und Vollkraft und nicht in irgendeiner Weise vorstellungsmäßig identifizierte Homologie etc. ausmachen. Und das ist genauso wie eine Krux der Vertragstheorie aufgewiesen haben, natürlich auch das Problem der Empathie oder Mitleids oder sonstigen Theorien. In dem Moment, wo Sie Mitleid bezüglich etwas als etwas, ja, Hegel hat das schön ganz näher fassen wollen, seiner selbst, der nur als Trieb oder Begierde vergewissern kann. Dieses absolute Wissen ist ja nicht das Wissen von etwas oder das Wissen als etwas. Aber wir leider sind immer wieder verwiesen auf ein Wissen als etwas oder eine Kraft zu etwas oder jedenfalls immer in irgendeiner Hinsicht zur Substantiierung verurteilt, wenn man so will.
Ja, ich muss mich zunächst mal, danke für die Frage, entschuldigen für eine gewisse Verzerrung, die entstanden ist durch die Architektur dieses Vortrags, weil sie den Eindruck nahelegt, als wäre Rousseau sozusagen mein letztes Wort in dieser Frage selber. Und das will ich nur noch mal betonen, dass für mich es jetzt nicht eine sinnvolle Entscheidung wäre, und zwar genau aus den Gründen, die Sie angeführt haben, zu sagen, wir vertauschen jetzt die Statik des Leviathan durch einen dann auch wieder eben genau wegen dieser Homologie statischen, mit einer solchen statischen Situation, wie sie sich entweder mit dieser Fusion im politischen Sinne, im Contrat social oder mit dieser Homologie im emotionalen Sinne mit dem Mitleid bei Rousseau ergibt. Denn in der Tat ist, Sie haben das die Lehre dieser Figur genannt, in der Tat ist damit ja eine bestimmte, also eine bestimmte Verkürzung dieses sozialen Lebens verbunden. Das kann man jetzt subjekttheoretisch rekonstruieren, wie Sie es gemacht haben, bezogen auf die Vorstellung und bezogen auf die propositionale Erschließung der Welt, und das kann man auch sozialtheoretisch rekonstruieren. Es ist ja so, dass, um jetzt noch mal kurz auf Neuhauser zu sprechen zu kommen, dass ich weiß nicht, wie viele jetzt von Ihnen den Vortrag gehört haben oder auch das Buch gelesen haben, dass ich außerordentlich überrascht war darüber, dass er diese Selbstliebe so stark macht. Genau genommen macht er ja nicht die Selbstliebe stark, sondern das, was die Eigenliebe heißt bei Rousseau und was eigentlich das Schlechte ist, wie man immer dachte und wie ich auch dachte, wie ich auch so beschrieben habe und wie ich immer noch denke. Das heißt also, bei ihm ist es so, dass er denkt, dass man viel mehr rausholen kann aus diesem relativen Gefühl, diesem Sentiment relativ, das in erster Linie natürlich die Eigenliebe ist. Die Selbstliebe wird ja von Rousseau so beschrieben, dass man dazu eigentlich keinen anderen braucht. Die erste Form der Selbstliebe ist einfach, dass man sich selbst erhält. Das ist auch eine Form der Selbstliebe bei Rousseau. Und in dem Sinne ist diese Amour de soi, wie das im Französischen heißt, von vornherein dadurch stigmatisiert, dass sie kein genügendes soziales Potenzial hat. Wenn man jetzt also Richtung soziales Potenzial gehen will, dann hat man bei Rousseau diese Mitleidsoption, und Neuhauser versucht jetzt sogar aus der Eigenliebe noch mehr rauszuschlagen. Meines Erachtens so viel, wie man zwar sinnvoll machen kann, aber nicht mehr mit Rousseau. Also das scheint mir einfach zu viel des Guten. Wenn man jetzt aus dem Mitleid mehr rausziehen will und wenn man mindestens einen Schritt über dieses sozusagen Zusammenschnurren meiner Empfindung und der Empfindung des anderen hinauskommen will, dann kann man bei Rousseau immerhin einen Punkt herausheben, und zwar, wenn man sich auf die Stellen stützt, die er dem Mitleid widmet, wenn er über diese primäre Form des Mitleids des natürlichen Menschen hinausgeht. Da gibt es zum Beispiel, deshalb bin ich gerade, ich wollte gerade nicht fliehen vor Ihrer Frage, sondern noch einen anderen Ausdruck hier holen. Es gibt zum Beispiel so eine Stelle: Unsere sozialen Gesinnungen entwickeln sich nur mit unseren Einsichten. Das Mitleid, obwohl dem menschlichen Herzen so natürlich, würde auf immer untätig bleiben, ohne die Einbildungskraft, die es in Tätigkeit setzt. Das scheint mir ein interessanter Punkt zu sein. Und zwar, weil nicht nur wegen der Einbildungskraft, wie wir sie dann deutsch verstehen und schwer machen sozusagen, sondern aus einem rein sachlichen Grund an dieser Stelle, nämlich dass deutlich wird, dass Mitleid nicht eben nur dieses emotionale Steckdose-Stecker-Modell ist, sondern dass das Ausmaß des Mitleids einer bestimmten Erwägung zugänglich ist. Also mindestens hier Einbildungskraft, und dass das aber dann doch auch eine gewisse kognitive Implikation hat. Wer niemals nachgedacht hat, kann nicht mitleidig sein, sagt er dann. Das Ganze. Also, und da nähern wir uns dann vom Mitleid her anspruchsvolleren sozialtheoretischen Überlegungen. Und in diesen anspruchsvollen sozialtheoretischen Überlegungen muss es immer nicht nur um die Frage, wie geht es dem anderen, wie geht es mir gehen, sondern immer auch, und ich glaube, da sind wir uns einig, wenn ich Sie richtig verstanden habe, um die allgemeinen Voraussetzungen, denen wir unser Handeln unterstellen, also irgendeine Form von gesetzlicher Ordnung. Und die wird dann eben herausgefordert oder sie wird eingehalten. Und diese Spannung, die ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil auch dieser Figur, die ich versuche zu identifizieren, dieser Figur des kräftigen Knaben.
Herr Müller, vielen Dank, Herr Schmidt. Ich hatte eine Frage zu Ihrer Schlussthese, die sich mir aber jetzt im Lichte der Antwort, die Sie auf Herrn Mubis Frage gegeben haben, ein bisschen anders darstellt. Deswegen muss ich das so ein bisschen antasten. Ich hatte Sie zunächst so verstanden, als würden Sie ganz stark behaupten, dass es für politische Philosophie fast typisch, üblicherweise typisch, dass sie genau die Frage des Zugangs zu der politischen Ordnung, die da modelliert wird, statisch beschreibt. Und dann haben Sie, das ist sozusagen die Modifikation, bei der ich interessieren würde, ob Sie da mitgehen würden, und dann haben Sie das erläutert, exemplarisch an liberalen Vertragstheorien. Da liegt ja da einmal da, dass man sagt, naja, trivialerweise machen Sie sich darüber keine Gedanken, weil Sie kontrafaktisch argumentieren, weil es Ihnen um begründungstheoretische Fragen geht. Also um die Frage geht, was ist überhaupt sowas wie Teilnahme. Würden Sie zustimmen, dass Ihre Charakterisierung womöglich einschlägig ist, zutreffend ist, aber gerade nur für solche Theorien liberalen Typs, die nicht einfach nur sozusagen aus Unbedachtheit die Frage vergessen, wie so etwas wie Möglichkeiten, Fähigkeiten zu Diffusion, zu Teilhabe zustande kommen, sondern die als liberale Theorien charakteristischerweise genau diesen Bereich ausblenden müssen, also die den gar nicht thematisieren können, weil sie ihn nicht mit den Mitteln thematisieren können, mit denen sie Teilhabe generell modellieren. Dann wäre sozusagen das gar kein Plädoyer erstmal für Rousseau gewesen, was Sie gemacht haben, sondern eher Rousseau gewissermaßen als Einfallstür für eine Form sozialtheoretischer oder politisch-philosophischer Überlegung, die genau sich fragt, wie so etwas wie Teilnahme nicht bloß faktisch beurteilt werden kann, sondern wie es in die Form dieser politischen Theoriebildung selbst mit reinkommt. Und vielleicht wäre Rousseau mit seinem Bruder Augustus eher sozusagen eine Anthropologie dann in letzter Instanz nötig, einem aufnötig, Rousseau gar nicht der richtige Gewährsmann, den ich vermisst habe, wahrscheinlich redet er einfach nicht von Pur Augustus, werden Leute wie Aristoteles oder Spinoza oder der von ihm genannte Marx. Würden Sie da zustimmen, dass das sozusagen am Leitfaden dieser Figur des Pur Augustus, ob er nun auftaucht oder nicht, gewissermaßen das Gegenmodell gleichsam eine antiliberale, eine nicht-liberale Form der politischen Philosophie wäre?
Ja, also nochmal, in der Tat glaube ich nicht. Ich glaube, dass anhand von Hobbes und Rousseau so eine Art Grundstellung dieses Themas gefasst werden kann, weil da die Konfrontation läuft, der eine sagt, er ist böse, der andere sagt, er ist gut. Die ganze Frage der Geschichtlichkeit kommt bei beiden nicht richtig zur Entfaltung und damit auch nicht die Frage, die jetzt sich durch Ihre Fragen ja auch zieht, wie wir dieses Schwellenwesen genau denken sollen. Weil für Rousseau eben es auch tatsächlich kein Gegenstand, nicht Gegenstand seines primären Interesses ist, über dieses Schwellenwesen nachzudenken, sondern er dann eben eher versucht, diese unerträgliche soziale Angespanntheit loszuwerden, die da besteht. Während das Schwellenwesen durchaus eine affirmative Haltung zu dieser Spannung haben muss. Deshalb eben auch die von Ihnen erwähnten Marx und Engels. Eine Figur, eine Person, an die Sie jetzt nicht gedacht haben, die aber auch in die Geschichte des Pur Augustus reingehört, ist Freud. Der natürlich gut passt und ein Lieblingskapitel, entschuldigen Sie, dass ich das immer so emotional auflade, in diesem Zusammenhang ist, dass Hans Kelsen, der berühmte Rechtstheoretiker, eine ausgiebige Freud-Kritik, eine Kritik an Totem und Tabu vorgelegt hat, in der genau diese Thematik auch verhandelt wird, und zwar die Thematik der Sachverhalt, dass wir uns Demokratien prinzipiell als sehr dynamische Institutionen vorstellen müssen. Er betont außerordentlich die Dynamik, meint, und das hat er, deshalb ist er auch fasziniert von Totem und Tabu. Also das sind Schriften aus vor 33 vor allen Dingen. Meint nur, dass Freud diese Dynamik falsch beschrieben hätte. Es gibt dann auch eine späte Wendung von ihm, der Misoneismus. Also er hasst den Misoneismus und das ist der Hass aufs Neue. Und er meint, die Demokratie sei diese Statthalterin des Neuen. Und diese Und dahinter steht dann das Problem, dass sie eben als verschiedene Versionen von Vertrag, anhand von verschiedenen Versionen von Vertragstheorie aufgeblättert haben. Und in der Tat ist das genau das Motiv, das mich umtreibt. Also wie Sie gesagt haben, die Frage zu stellen, wie die Zugangsregeln oder die Ausschlussregeln bezogen auf Individuen selbst relevant sind für die Art, wie diese Ordnung konstruiert wird. Das ist genau das, so wie, also genau so würde ich es auch beschreiben wollen. Das ist genau für mich der entscheidende Punkt. Und dass aus meiner Sicht natürlich nicht alle, es gibt viele Versionen, gerade in jüngster Zeit der politischen Philosophie, die genau sich mit dieser Frage befassen, aber dass viele politische Theorien sich eben versuchen dieses Problem irgendwie zu marginalisieren und zu sagen, na gut, dann sind es halt andere Bürger, die dann auch sich beteiligen können und Wahlrecht haben und so weiter und so weiter und können die halt die Gesetze wieder ein bisschen ändern. Aber ich glaube, dass man eben weder im Sinne der radikalen Historisierung von Ordnung noch im Sinne der Enthistorisierung durch den Konjunktiv des Als-Ob, dass man praktisch dadurch alle eh schon immer drin hat und eigentlich keine Geschichte mehr braucht, dieser Frage wirklich angemessen gerecht wird.
Vielen Dank für die Diskussion. Ihnen auch vielen Dank für die Diskussion. Und wie immer haben wir jetzt die Möglichkeit, die Diskussion noch in geselliger Runde fortzusetzen. Hans-Dieter Keller.